Dies ist die dritte Versammlung der Oktoberkonferenz 2021 in den Philippinen. Nun, ich hoffe, ihr alle habt etwas Wichtiges berührt in den letzten zwei Versammlungen über den himmlischen Hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Erinnert euch, in Kapitel 8 spricht der Schreiber vom Hebräerbrief, ich werde seinen Namen jetzt nicht mehr erwähnen, er hat seinen Namen nicht erwähnt, wahrscheinlich wollte er nicht, dass wir seinen Namen erwähnen. Aber in Kapitel 8, Vers 1 sagt er, das ist die Hauptsache, wovon wir reden. Die Hauptsache. Und ich hoffe, dass ihr alle, wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr auch lernen, immer den Hauptpunkt zu treffen. Weil es steht so viel geschrieben im Wort, von 1. Mose bis hin zur Offenbarung gibt es so viele Dinge, die geschrieben sind in der Bibel. Aber möge der Heilige Geist die Salbung in uns trainieren und lehren, den Hauptpunkt zu berühren. Weil wenn du diesen Hauptpunkt verpasst, verpasst du sehr viel. Unglücklicherweise von unserer Tradition in der Vergangenheit, wenn wir zur Bibel kommen, dann wollen wir immer das betonen, was wir ja schon wissen. Aber wir teilen unser Wissen aus und verpassen dadurch das neue Sprechen, die Last des Herrn. Erinnert euch, die Propheten im Alten Testament von Jesaja bis ganz durch, Zacharia zum Beispiel, bis hin zu Malachi, ihr werdet wirklich sehen, dass dort die Last des Herrn zu ihnen gekommen ist. Sie haben sie empfangen. Das heißt, jedes Mal, als Gott gesprochen hat, hat er eine Last, ein Anliegen auf seinem Herzen. Er spricht nicht einfach so, um uns irgendwie viele Dinge zu erzählen. Nein, wenn ich Muchang anrufe, dann habe ich etwa ein Anliegen in meinem Herzen, eine Last, ihm etwas mitzuteilen. Ich habe einen Grund, wenn ich Muchang in New York anrufe. Und so ist es noch viel mehr mit Gott. Wenn er spricht, hat er immer einen Hauptpunkt, ein Anliegen in seinem Herzen, was er zeigen, offenbaren, mit uns teilen möchte. Und so hier, speziell im Buch der Hebräer, der Schreiber hier zu den Hebräern, bei ihm gibt es einen Hauptpunkt. Und wenn du diesen Hauptpunkt verpasst, dann verpasst du, worum es geht. Wir müssen hier wirklich etwas lernen. Ich kenne die Bibel. Du kennst die Bibel, aber möge der Herr unsere Augen öffnen, dass wenn immer wir zu seinem Wort kommen, dass wir sie nicht einfach nur studieren, sondern dass wir den Herrn suchen, dass er neu zu uns spricht. Unser Gott ist doch ein sprechender Gott. Sogar hier in Hebräer fängt es an damit, dass der Gott unserer Väter, dieser wunderbare Gott, hat gesprochen auf vielerlei Weise zu den Vätern. Er ist ein sprechender Gott, aber heute spricht er in seinem Sohn zu uns. Und natürlich durch den Heiligen Geist. Das sehen wir auch im Hebräerbrief, dass der Heilige Geist hier versucht, etwas klarzumachen, etwas uns zu zeigen. Der Heilige Geist bezeugt in Kapitel 3, heute, wenn du seine Stimme hörst, sagt der Heilige Geist, verhärte nicht dein Herz. Das ist nicht nur zu lesen, sondern unser Herz muss offen sein, zu sehen, was will der lebendige Gott zu dir sprechen. Sonst hast du viele Wissen, Doktrinen, Lehren, die du teilen kannst, aber du weißt nicht, was Gott jetzt zu dir sprechen möchte. Unser Gott ist ein lebendiger Gott, ein sprechender Gott. Es ist ziemlich anders, ein Unterschied, wenn ich ein Buch habe und ich lese dieses Buch von jemandem oder ich lerne den Autor kennen und spreche von Angesicht zu diesem Autor. Das macht einen großen Unterschied. Gott spricht durch sein Wort. Wenn er zu uns spricht, das ist etwas anderes. So, ich hoffe, dass wir alle heute nicht nur die Bibel einfach lesen, sondern habe so ein Ohr, den Herrn, den Geist zu hören, was er spricht. Genauso wie in Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Und auch am Ende von jedem Apostelbrief, an jede Gemeinde, sagt er, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht. Möge der Herr unsere inneren Augen erleuchten, dass wir sehen und uns Ohren geben, dass wir das Sprechen des lebendigen Gottes hören. Wenn er selbst zu uns spricht, als unser großer himmlischer hoher Priester, spricht zu uns nach der Ordnung Melchisedeks. Und das ist so wichtig für uns heute. Speziell, wenn wir die Priesterschaft lernen. Heute, der Herr in seiner Auferstehung, sitzt er nicht einfach nur auf dem Thron da oben, zur Rechten Gottes. Natürlich sitzt er dort, aber er ist auch dort als der große hohe Priester. Und zwar ein himmlischer hoher Priester. Nach der Ordnung Melchisedeks. Er ist ein perfekter Priester. Und wir brauchen ihn. Und wir wissen, dieser hohe Priester ist definitiv ein da, um uns zu Diener des Priestertums machen. Wenn wir das nicht üben, die Priesterschaft, warum ist er dann unser hoher Priester? Möge der Herr uns öffnen, die Augen öffnen, zu sehen, wie wichtig ihm die Priesterschaft ist. Und ich betone diesen Punkt immer und immer wieder, weil so viele Leute es nicht ergreifen. Ich meine, wie bei euch in Mindanao, in Klarin, gibt es Leute, die sind dagegen. Ich weiß nicht, warum die Leute uns bekämpfen, dass wir die Priesterschaft ausüben wollen, obwohl es klar geschrieben steht in der Bibel, dass die Priesterschaft so wichtig ist. Lasst mich euch auch erinnern an das letzte Buch, Offenbarung. Lasst uns das vielleicht zusammen nochmal lesen. Geht mal hier rein, Offenbarung, weil wir reden ja einen großen himmlischen hohen Priester. Das ist der Hauptpunkt. Wenn es keine Priesterschaft gibt, brauchst du keinen hohen Priester. Für was? Aber erinnere dich, er ist ein hoher Priester für immer. Der Herr Jesus ist hoher Priester für immer. Warum? Weil die Priesterschaft wird in Ewigkeit bestehen. So, lasst uns mal lesen. Offenbarung 1, Offenbarung 1, 5 und 6. Was unser Herr Jesus dort, das ist von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. Jesus Christus. Es sagt nicht dem treuen Retter hier, es sagt dem treuen Zeugen. Erstaunlich. Weil nachdem er die Erlösung am Kreuz vollbracht hat, ist ein treuer Zeuge in dem, was Gott jetzt wirklich erreichen will. Ein Zeuge heißt auch ein Märtyrer. Er ist sogar am Kreuz gestorben. Er war treuer Zeuge bis zum Ende. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Leider sind viele von uns, na sogar wir alle sind nicht treu, aber er ist der treue Zeuge. Und er ist auferstanden, hier heißt es, dem Erstgeborenen von den Toten. Und es heißt auch, dass als der Erstgeborene von den Toten ist er das Haupt der Gemeinde, Epheser. Das heißt, er ist der Erstgeborene, er ist das Haupt der Gemeinde. Und der dritte Punkt heißt dann, er ist was? Er ist der Herrscher über die Könige der Erden. Weißt du, dass der Herr der Herrscher ist? Wer regiert über die Philippinen? Kann ich dich mal fragen? Was glaubst du, wer regiert in den Philippinen? Ich sehe hier so viele Geschwister von überall. Wo sind denn die Geschwister von den Philippinen? Ah, okay, jetzt sehe ich. Charlie, sag mal, wer ist der Herrscher in den Philippinen? Duterte ist der Präsident, der Commander in Chief. Okay, aber glaubst du, er ist wirklich der, der regiert? Und wer ist über ihm? Wer ist drüber? Es ist gut, wenn ihr alle wisst, wer ist der wahre Herrscher. Glaubst du, es ist nicht wichtig zu wissen, wer drüber ist, wer höher ist? Der Präsident Duterte? Wer ist höher? Er oder der König der Könige? Der Präsident über alle Präsidenten, der ein Zepter der Geradheit und Gerechtigkeit in seiner Hand hält. Es ist Jesus Christus. Er ist der Herrscher über die Könige der Erde. Wen respektierst du jetzt mehr? Ha? Charlie sagt gar nichts mehr. Lasst mich euch sagen, in all diesem Durcheinander heute in dieser Welt, es ist so gut zu wissen, wer hat wirklich das Sagen, wer ist in Herrschaft. Dann hast du keine Furcht, dann wirst du keine Angst haben, weil du weißt, wer ist wirklich der Commander in Chief. So, Charlie, sag mal, wer ist der Commander in Chief in den Philippinen? Amen. Es ist unser Herr Jesus Christus. Wie geschrieben ist, so klar. So klar hier geschrieben. Aber glaubst du das? Glaubst du dem lebendigen Wort Gottes? Dann wirst du wirklich sehen, dass er der ist, der auf dem Thron sitzt. Und er herrscht über jeden König, Kanzler, Präsident, König, Königin. Wer immer da sitzt, unser Herr Jesus Christus herrscht über sie. Glaubst du das? Du glaubst, er ist der Retter. Du weißt und glaubst, er ist für uns gestorben. Auch ja, er ist auferstanden und er ist hinaufgefahren zum Thron. Aber warum glaubst du nicht? Du musst wissen und dann glauben, dass er dieser wunderbare Herrscher ist. Wer herrscht über Südkorea? Juchan. Genau, er ist der eine. Es ist gut, das zu glauben. was für einen wunderbaren, herrlichen, mächtigen Christus wir haben. Gestern Abend haben wir über Psalm 110 geredet. Und da kannst du ganz klar sehen, dass dieser Vers auch zwei, dreimal in Hebräerbrief in Kapitel 1, nachdem er unsere Sünden gesühnt hat, ist er aufgefahren und hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Und dann hier in Offenbarung 1, Vers 5, nochmal, er ist der Herrscher über die Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat mit seinem eigenen Blut. Lob den Herrn dafür, aber bleib hier nicht stehen. Bleib hier nicht stehen. Du musst weiterlesen. Und uns gemacht hat. Das heißt, er hat uns schon gemacht. In den Augen Gottes, unser Gott ist nicht gebunden in Zeit. Für ihn ist es schon vollbracht. Obwohl du und ich noch in dieser Zeit gebunden sind und noch nicht dort sind. Aber für den Herrn, er hat uns schon gemacht zu Königen und Priestern. Das ist so ein wichtiges, das ist das wichtige Ziel. Deswegen ist unser Herr Jesus Christus, für dieses Ziel ist er aufgefahren in die Himmel und ist auch König und Priester, weil sein Ziel ist, uns alle zu Königen und Priestern zu machen. Und lasst uns mal weiterblättern. Kapitel 10, ja, Offenbarung 10 ist das Gleiche. Offenbarung 5, Vers 10. Hier, Vers 9, sie singen ein neues Lied. Dieses Lied ist immer neu, ein neues Lied. Du, Herr Jesus, bist würdig. Hier, es ist der König, der Löwe vom Stamm Juda, der auch der hohe Priester ist. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Gott hat gewartet, dass der Herr Jesus auffährt in den Himmel, um dieses Buch zu nehmen, um unter voller Kontrolle über die Situation der Erde heute zu sein. Gott hat gewartet auf einen Menschen, der würdig ist, diese Schriftrolle zu nehmen. Und niemand war würdig, außer unser Herr Jesus Christus. Wir müssen wirklich sehen, wie wichtig es ist, dass Jesus als Mensch hinaufgefahren ist. Vielleicht gehen wir zurück. Offenbarung 5, Vers 1. Ich sah auf der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, eine Schriftrolle in und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Das heißt, zu der Zeit war es geschlossen und nicht geöffnet. Ich sah einen starken Engel, der mit einer lauten Stimme ausrief, wer ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen? Diese Schriftrolle in der Hand Gottes, der auf dem Thron sitzt, erwartet auf eine Person, ein Mensch, der würdig ist, diese Rolle mit den 7 Siegeln zu nehmen und zu öffnen. Und es wurde keiner gefunden, der sie öffnen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde. Im Himmel sind die Engel, auf der Erde natürlich die Menschen und unter der Erde sogar die Toten. Niemand war würdig, die Schriftrolle zu öffnen, nicht nur mal hineinsehen. Niemand war würdig. Nicht die Engel. Weil Hebräer sagt uns, die kommende Welt, das kommende Zeitalter, wird Gott diese Welt nicht den Engeln untertan machen. Aber wir als Menschen sind die, die würdig sein sollen. Wir wären würdig, aber wir sind gefallen, deshalb sind wir alle disqualifiziert und unwürdig. Deshalb war keiner würdig. Und Johannes, der Apostel, wurde hinaufgenommen, um diese Szene zu sehen. Und er musste wirklich stark weinen, weil niemand würdig war. Du und ich, wir sind nicht würdig, weil wir so viele schreckliche Dinge getan haben. Ungerechtigkeiten, Sünden. Deshalb heißt es, niemand wurde gefunden, der die Schriftrolle öffnen konnte. Niemand, kannst du dir das vorstellen? Wie viele Milliarden Menschen gibt es heute? Und jetzt inklusive denen, die alle schon gestorben sind. Das sind mehrere Milliarden und Milliarden von Menschen. Aber nicht ein einziger wurde würdig erfunden. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, die Schriftrolle zu öffnen oder hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, hier der Herr Jesus. Er ist dieser aus dem Stamm Juda. Und er ist nicht nur ein Mensch, er ist ein Löwe, weil er ist die Wurzel Davids. Er ist der Verheißene, der Prophezeite aus Jesaja. Er hat überwunden, er hat den Satan besiegt, alle Mächte und Gewalten, als er auf dieser Erde war. Hat er überwunden und auch überwunden, um zu öffnen die Schriftrolle und ihre Siegel zu öffnen. Wie in Hebräer, unser Herr ist der Aufgefahrene. Nun, wenn man dich eine Frage fragt, Bruder Charlie, was schätzt du mehr, den Tod des Herrn am Kreuz oder schätzt du mehr seine Auferstehung zum Thron? Welches würdest du mehr schätzen? Heute wahrscheinlich mehr den Tod. Lass mich noch anders fragen. Was hast du mehr erfahren? Du musst es nicht antworten hier, aber eine harte Frage. Es heißt nicht, es bedeutet nicht, wir schätzen nicht den wunderbaren Tod des Herrn am Kreuz. Aber wenn wir sehen, was ist das Ziel seines Todes am Kreuz? Sein Ziel ist, dass wir alle zum Thron kommen, uns wunderbare königliche Priester zu machen. Aber wenn du nur auf die Erlösung schaust und nicht das Ziel, wozu? Du sagst, lob den Herrn. Alle Christen denken, oh, ich bin gerettet und danke, Herr. Aber sie wissen nicht mal, wie sieht der Himmel aus. Aber nun lasst uns weiter lesen. Und er sagt hier, und ich sah in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen, in der Mitte der Ältesten, das sind hier die Ältesten der Engelwesen, steht ein Lamm, wie geschlachtet. Das zeigt, in dieser Szene in 15, Offenbarung 15, war der Herr gerade ist er gerade aufgefahren. Es war frisch geschlachtet. Du wirst es nicht verstehen. Es bedeutet hier nicht, dass es nur so scheint, als wäre er geschlachtet, sondern hier heißt es im Englischen, dass er geschlachtet ist, gerade zu diesem Zeitpunkt. Geschlachtet und dann hinaufgegangen. Lass mich die Frage stellen. Wenn du an Herrn Jesus denkst, denkst du an den Gekreuzigten damals vor 2000 Jahren als geschichtlicher Fakt? Oder glaubst du, erfährst du ihn als der, der frisch für dich wie gestern geschlachtet ist? Es ist für dich frisch. Ihr mögt meine Fragen nicht. Ich frage immer komische Fragen. Aber wie frisch ist der Tod des Herrn in deiner Erfahrung? Das ist aber jetzt eine Frage an der Seite. Du brauchst es nicht zu beantworten. Aber hier ist frisch. Und dann hat er 7 Hörner und 7 Augen. 7 ist die komplette Zahl in der Bibel. 7 Hörner zeigt die komplette Autorität. Das Horn steht für die Macht, die Autorität. So, es ist nicht nur ein Lamm, das gerade geschlachtet wurde, sondern in seiner Auferstehung und Auffahrt ist er ein Mensch mit voller Autorität, mit voller Macht. Und die 7 Augen sind die 7 Augen, welche die 7 Geister sind, ausgesandt über die ganze Erde. Und dann kommt er und nimmt diese Schriftrolle aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Dieses Buch, die Schriftrolle, zeigt, der sie in der Hand hat, hat die Kontrolle über alles, was in diesem Universum geht. Das heißt speziell, was auf dieser Erde heute passiert. Das muss dir bewusst sein. Und du musst es erfahren, wie du eins mit diesem Christus ist, der nicht nur unser Erretter und Erlöser ist, sondern wenn deine Augen auf das himmlische Königreich sind, dann werden wir unseren Christus so erfahren. Aber wenn in deinem Herzen, in deinen Gedanken, du nur auf irdische Dinge schaust, du siehst nur links und rechts, oh, das passiert alles. Du siehst die Philippinen oder hier die Pandemie oder die Dinge, die auf dieser Erde sind, dann wirst du wirklich durcheinander sein und frustriert, enttäuscht. Du siehst so viele Dinge, Situationen, wo Leute wirklich ihre Hände in die Luft werfen und wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Aber wenn du siehst, dass der Herr so wunderbar ist, als der, der diese 7 Rollen alle in seiner Hand hat, die Rolle mit den 7 Siegeln, er hat alles in seiner Kontrolle. Fürchte dich nicht, hab keine Scheu. Hast du Angst in Mindanao? Ich hoffe nicht. Vertraue in diesen, der sitzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Niemand ist höher denn er, außer Gott, der Vater, sein Vater. So, als er dieses Buch genommen hat, zu Rechten, sind die 24 Ältesten und die lebendigen Wesen niedergefallen vor dem Lamm. Wie ist es bei dir? Wie oft fällst du nieder vor dem Lamm auf deine Knie? Keine Antwort? Keine Antwort. Wie ist es mit heute? Bist du heute schon auf deine Knie vor ihn gekommen? Jetzt weißt du, was die Funktion deiner Knie sind. Richtig, Juchan? Sie sind alle niedergefallen vor ihm. Sie haben ihm, diesem wunderbaren Christus, Ehre und Glory, Herrlichkeit und Stärke und Macht gegeben, weil er der Christus ist. Okay, wenn die Engel das tun vor dem Thron, wie ist es dann mit dir und mir? Jeder von ihnen hat eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, welche die Gebete der Heiligen sind. Das heißt, wir müssen unsere Gebete von dieser Erde aufsteigen lassen, dass sie hier füllen können. Schalen voller Räucherwerk, goldene Schalen füllen. Es ist wirklich wunderbar. Und lies nicht einfach diese Verse in der Bibel, sondern mach sie zu deiner Erfahrung. Und was ist dann? Sie singen hier ein neues Lied. Sagen, du, Herr Jesus, der König der Könige, der königliche Hohepriester, der jetzt auf dem Buch, mit diesem Buch zur Rechten Gottes sitzt. Ich sage immer hier, das Buch in seiner rechten Hand, die Schriftrolle, weil das ist so wichtig. Darauf hat Gott gewartet, nachdem er den Menschen gemacht hat. Gott hat so lange gewartet, tausende von Jahren, dass es jemanden gibt, der dieses Buch nehmen kann. Der Mensch ist bestimmt, aber er ist gefallen. Aber nun gibt es nochmal diesen einzigartigen Menschensohn. Dieser Mensch ist aufgefahren und war würdig, dieses Buch aus der Hand Gottes, aus dem Thron zu nehmen. Das bedeutet, jetzt ist alles unter seiner Kontrolle. Was immer passiert heute, keine Panik, fürchte dich nicht. Wenn du diesen wunderbaren Christus dort oben siehst, im Himmel, mit dieser Schriftrolle, mit den sieben Siegeln, und uns gegenüber ist er dieser große hohe Priester, Melchisedek. Es ist nicht nur die Ordnung Melchisedeks, sondern er selbst ist die Wirklichkeit, er ist der Melchisedek. König des Friedens und König der Gerechtigkeit. Große himmlische hohe Priester sitzt dort und steht auch für uns ein. Und seine Arbeit ist da, dass er uns errettet bis zum Äußersten, komplett errettet, uns zu helfen. Das ist seine Aufgabe, uns zu bringen hinein in die Priesterschaft. Warum? Weil wir sind das Königreich der Priester. wenn wir keine Priester wären. Nur einfach ein Volk, dann brauchst du keinen hohen Priester, dann brauchst du, okay, einen König, aber das ist gut genug. Wir sind einfach Könige, ja, ein Königreich, aber nein, wir sind ein Königreich von Priestern. So als Priester benötigst du diesen großen himmlischen hohen Priester. Irdisch ist nicht gut genug, einen himmlischen brauchst du. Und wir werden das sehen, wenn wir jetzt hier in Kapitel 8 gehen. Aber ich muss euch diesen Hintergrund geben, damit ihr alle und speziell die jungen Brüder und Schwestern hier wirklich schätzen können, dieses Buch der Hebräer. Wenn ihr das nicht seht, den Aufgefahrenen, dann werdet ihr das nicht schätzen. Sie singen dieses neue Lied und sagen, du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen, ihre Siegel zu öffnen. Und dieses Buch ist das Buch der sieben Siegel. Und wir warten jetzt, dass das sechste Siegel geöffnet wird. Und ziemlich bald wird es geöffnet werden. Wirklich, ihr habt nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Und was? Er hat uns gerettet. Amen. Für Gott erkauft. So viele Leute heute werden für Gott erkauft und gerettet, aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, allen Nationen. Und was? Hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und sie werden in den Himmel hineingehen. Richtig? Ist das, was eure Bibel sagt? Was sagt deine Bibel? Vielleicht sagt die koreanische Bibel ja was anderes. Sie werden herrschen auf Erden. Nein, nein. Nein, das kann doch nicht sein. Das muss ein Fehler sein. Wir glauben doch alle, dass wir in den Himmel gehen. Nein? Okay, wo willst du sein? Im Himmel oder auf der Erde? Weiteres starke Frage. Ja, wo willst du sein? Im Himmel oder auf der Erde? Wo willst du hin, junger Bruder? In den Himmel. Okay, du willst in den Himmel, aber dann sag nichts gegen mich, wenn du dort oben alleine bist, okay? Der Herr Jesus möchte, er selbst wird hier unten auf dieser Erde sein. Deshalb, lass mich dich nochmal fragen, wo möchtest du sein, wo der Herr ist, dann auf der Erde? Ist gut, wenn wir uns ausrichten so schnell. Ist gut. Diese Erde ist die wunderbarste Planet in diesem Universum. Selbst der neue Himmel und die neue Erde. Ihr seht, das neue himmlische Jerusalem kommt hinunter, das neue Jerusalem von Gott hinunter, wohin? Auf die Erde. Kein Wunder, dass der Teufel möchte, dass er Teufel nicht aufgibt, über diese Erde zu herrschen. Heute die ganze Welt liegt im Hand des Bösen. Warum geht er nicht zum Mars oder Jupiter? Es gibt doch so viele Planeten, wo immerhin er kann. So viele Planeten da draußen. Warum geht der Kampf um diese Erde? Warum? Jeder möchte auf dieser Erde regieren und herrschen. Hm. hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen im Himmel? Nein, auf Erden, auf dieser Erde. Lies das Wort genau, vorsichtig. Wir beten ja alle das Gebet des Herrn, Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Komme. Wohin? Ist sein Reich nicht schon dort oben im Himmel? Natürlich, sein Reich ist im Himmel schon. Aber will er dort bleiben? Ewig? Nein, wir sollen beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Wenn du das betest, glaubst du das auch? Die Erde ist wirklich sehr wichtig heute. Und die ganze Bibel zeigt darum, wer wird diesen Planet übernehmen? Lass mich mal zurückgehen. Es ist ein bisschen viel Zeit hier, aber es geht ja nicht um die Schaft. Aber lass mich hier zurückkommen. Hebräer, Kapitel 2. Vers 5. Was ist die Last hier des Schreibers? Was ist sein Anliegen? Hier heißt es er, das ist Gott, er hat die Welt nicht den Engeln untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Also Gottes Plan für die zukünftige Welt ist nicht, dass die Engel es nehmen. Okay, sorry, ihr Engel, ihr seid nicht so großartig, das zu nehmen. Sie sind wunderbare, dienende Geister. Sie sind Gehilfen für die Errettung. Aber Gott hat diese Welt untertan gemacht für uns, den Menschen. Deshalb möchte der Teufel den Menschen ruinieren, ihn verderben, sogar ihn zu eliminieren. Satan ist der Lügner, der Vater der Lüge und ein Mörder von Anfang an. Gleich zu Beginn, Kain und Abel, wurde Abel von Satan inspiriert und hat seinen Bruder getötet. Vom Anbeginn, vom Start, ist der Teufel ein Mörder. Deshalb haben wir bis heute Krieg und so viele schreckliche Dinge passieren. Aber die Erde ist so wichtig für Gott. Und wir sind die, die bestimmt wurden, auf dieser Erde zu regieren. Lobt den Herrn. Und der Herr, der aufgefahren ist zum Thron, er ist ein König und ein Priester. Und er ist nicht ein hoher Priester um sich selbst willen und sitzt auf dem Thron nur um seiner selbst willen und alleine. Nein, aber es heißt, der, wer immer überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, wie ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ihr müsst das sehen, dieses wunderbare Ziel. Dann werdet ihr schätzen, dieses Buch Hebräer mehr schätzen. Weil darum geht es hier in diesem Hebräerbrief. Deswegen betont er die Auffahrt des Herrn hinauf zum Majestät, zur Rechten der Majestät in den Himmeln. Und deshalb heißt es auch, der Melchisedek ist der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. Und er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und in all diesen wunderbaren Versen der Bibel haben wir gestern Abend gesehen, der Herr Jesus muss beides sein, unser König und der Priester. Und das ist Gottes Ziel und Gottes Plan für uns alle. Und weil der Herr bald kommt, bereitet euch darauf besser vor. Ihr habt wenig Zeit. Und sonst seid ihr nicht qualifiziert. Frag dich selber, bist du heute qualifiziert? König? Ein Priester, ein königlicher Priester zu sein, eine königliche Priesterschaft, wie in 1. Peter 2. Wir sind eine heilige Nation, besonderes Volk und eine königliche Priesterschaft. Königlich. Amen. Herr Jesus, ich hoffe, dass das klar ist für euch alle. Ich wirklich hoffe, dass ihr das Bild seht. Es ist so wichtig, dass wir diesen Hauptpunkt ergreifen. Wir haben viele Punkte in Kapitel 7, wo man in die Tiefe hineinkommen muss, aber wir haben jetzt nicht die Zeit, deshalb kommen wir zu Kapitel 8. Sonst haben wir nur die ganze Konferenz über Kapitel 7. Aber es gibt noch mehr über diese wunderbare Priesterschaft. Also, 8, die Hauptsache von dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester. Wir haben einen solchen hohen Priester. Nicht nur einen Erretter und Erlöser. Ja, wie gesagt, der Herr Jesus Christus ist auch unser großer hoher Priester, der zu Rechten des Thrones seiner Majestät in den Himmeln gesetzt hat, wie gestern wir gelesen haben in Zacharia 6. Es ist so wichtig, der Hohepriester und die Majestät. Warum ist es so wichtig? Weil ein Priester ohne den Tempel, das bringt nichts. Es ist wie ein Koch ohne eine Küche, ohne ein Restaurant. Hast du schon mal gesehen, ein Koch, der da ohne Küche ist? Das gehört zusammen. Der Koch braucht seine Küche. Wenn du einen Koch in einem Restaurant hast, du brauchst ihn dort mit einer Küche. Dann, wenn du das nicht hast, dann bist du kein Koch. In einem Restaurant, ohne einen Chef, Chefkoch, das ist nicht möglich. Diese zwei Dinge in der Priesterschaft gehören zusammen, die Priesterschaft und das Heiligtum. Wenn du dieses Bild im Alten Bund siehst, da wo der Hohepriester und seine Söhne waren, ist nicht so wahr im äußeren Bereich, sondern es geht ums Heiligtum. Und natürlich damals konnte nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen in das Allerheiligste. Das ist ja wie im Restaurant, wenn du nur einmal im Jahr wohin gehen darfst. Das ist wie das beste Restaurant. Aber ist das gut? Nur einmal im Jahr zu gehen dort zum Essen? Nicht so ausreichend. Aber es ist gut zu sehen, hier in Vers 2, dieser große hohe Priester, dieser König und der Chefkoch, dieser königliche Chefkoch, er braucht einen Platz, wo er austeilen kann, dienen kann, wo er dienen kann. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Es ist wie ein himmlisches Restaurant. Das ist der Platz, wo der hohe Priester dient. Wenn du in das Heiligtum hineingehst, das Erste, was du siehst, ist da der Tisch mit den großen Schaubroten. Wie im Restaurant gibt es einen Tisch und du kannst dich hinsetzen und diese wunderbare Speise, dieses Brot essen. Es ist ein Bild, das mehr sagt, denn 1000 Worte. Ihr müsst das verstehen, dass der hohe Priester braucht einen Platz, wo er dient. Und dieser Platz ist das Heiligtum in der Stiftshütte. Oder der ganze Tempel des lebendigen Gottes, das Haus des lebendigen Gottes. Gemeinde. Aber heute sagst du, okay, du bist die Gemeinde. Wo ist dann die Priesterschaft? Wo ist der Chef, der Chefkoch? Wer ist der Koch und wo ist das Essen? Gib mir mal das Menü, ich will mal euer Essen sehen. Ich will die Steaks sehen und diese wunderbaren Speisen, die ihr hier habt. Wo ist das Fest? Wenn du keine Vision über die Priesterschaft hast oder keine Vision über diese wunderbare Heiligtum, Stiftshütte. Es ist wie wenn du irgendwie arbeitest, aber du hast kein Büro. Wo arbeitest du? Keine Ahnung. Wo ist dein Büro? Was arbeitest du denn, wenn du kein Büro hast? Wenn du sagst, du bist ein Priester, dann musst du wissen, wie und auch wo du dienst. Außer du bist kein Priester. Wenn du kein Chefkoch bist, dann hast du natürlich nichts zu tun mit der Küche. Aber wenn du der Koch bist, der Chefkoch, dann brauchst du so ein Restaurant. Ja, wie zum Beispiel ein großes Hotelrestaurant. Ich weiß nicht, was ihr da in den Philippinen habt. Ein großes Restaurant. Ja, mit einer riesen Küche, mit dem guten Equipment dort. Ausrüstung. Ihr braucht so einen Dienst. Dienst in der Stiftshütte. Diener des Heiligtums, des wahren Zeltes, das der Herr aufgerichtet hat und kein Mensch. Wer baut? Wer baut das Heiligtum, die Gemeinde in Klarin? Wer baut die Gemeinde in Iksan und in Chinchon?
Yeah. Well,
Ja, was sagt es hier? Ist es himmlisch oder ist es irdisch? Ist es eine echte Gemeinde oder ist es eine Fake-Gemeinde? Wenn der Mensch sie aufbaut, dann kann ich euch sagen, es ist Fake. Fälschung. Unecht. Nein, die Gemeinde muss himmlisch sein. Ein wahres himmlisches Zelt, nicht eine Fälschung, eine Nachmachung, sondern es hat der Herr aufgerichtet und kein Mensch. Und das ist so wichtig. In Kapitel 3 in Hebräer, wisst ihr, in Hebräer ist es wichtig, die Verse zu verbinden. Es ist wie ein Puzzle. In Kapitel 3 sagt es über Mose, der ein treuer Diener im Haus Gottes war. Richtig? Erinnert ihr? Und dann zeigt der Schreiber und vergleicht Mose und zeigt, er ist ein Typ von Christus, aber der wahre Treue war Christus. Und Christus dient nicht nur, sondern er ist der Sohn über das Haus Gottes. Er ist der Besitzer sozusagen. Und was für ein Haus ist das? Und was für ein Haus ist das? Dessen Haus wir sind. Sein Haus sind wir. Das lebendige das Haus des lebendigen Gottes. Wie Petrus schreibt, es ist ein geistliches Haus. Wir sind lebendige Steine, aufgebaut zusammen zu einem geistlichen Haus. Und dieses Haus ist auch eine heilige Priesterschaft. Okay. Aber es ist himmlisch. Und wer ist der Baumeister? Wer hat es gebaut? Mose? Nein, Mose hat nur dieses irdische Zelt. Und dieses irdische Zelt musste ganz genau ein Replikat sein von dem, was er im Himmel gesehen hat, nach dem himmlischen Muster. Ich habe viel darüber zu sagen, liebe Geschwister, aber leider ist die Zeit um. Aber ihr müsst hier wirklich etwas sehen. Kein Wunder, es gibt so viele sogenannte Gemeinden in allen Denominationen auch. Sie fallen auseinander. Warum? Weil der gebaut hat, ist nicht der Herr, sondern es ist Mensch. Made in Philippines oder made in China, made in Thailand. Es ist nicht made in Himmel. Der Hersteller ist nicht Gott. Das ist ein Problem. Wenn wir jetzt zu Vers 11 gehen, Hebräer 11 sagt es, dass Abraham nach etwas gesucht hat, was ewig ist, nämlich nichts Irdisches, sondern Himmlisches. Die himmlische Stadt hat Abraham gesucht, deren Baumeister und Architekt Gott ist. Schaust du nach so einem Gebäude, nach so einer Gemeinde? Ich sehe hier Lulian in der Mitte meines Bildschirms. Siehst du? Wer baut die Gemeinde dort, wo du bist? Wenn du und ich es sind, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zusammenbricht. Ich habe das so oft gesehen, wie die Gemeinden kollabiert sind in den letzten 60 Jahren, wo ich dem Herrn gedient habe. Selbst ihr in Südkorea habt das schon gesehen und seid Zeugen davon. Ja. Die haben so große, wunderbare Versammlungen und viel Action, viel Arbeit reingesteckt und auf einmal ist alles kollabiert. Kollabiert. Willst du eine Gemeinde bauen, die wieder kollabiert? Dann verschwendest du deine Zeit. Möge der Herr unsere Augen öffnen, dass wir sehen, wie klar es geschrieben steht. Aber wenn du nicht siehst, was der Herr hier sagen möchte, wenn du die Wirklichkeit nicht mit deinem Geist berührst, am Ende wirst du sehen, es kollabiert, es fällt. Und wenn es zusammenfällt, dann ist der Fall groß. Babylon wird zusammenfallen, okay? Je größer du baust, desto härter wird der Zusammensturz. Möge der Herr unsere Augen öffnen, damit wir sehen, dass was immer wir heute tun, was immer du baust hier in Quezon City, es muss ein geistliches Haus sein, was aufgerichtet ist von Gott und nicht Menschen. Es muss das wirkliche Gebäude des Herrn, das Bauwerk des Herrn sein. Wie Stephanus sagt in Kapitel 7, der lebendige Gott lebt nicht in Häusern von Menschen gemacht, von Menschenhänden. Wie oft musste ich dem Herrn schon sagen, Herr, ich bin nicht fähig, deine Gemeinde zu bauen. Niemand ist fähig. Ich habe nur Menschenhände, nicht mal Engelhände können die Gemeinde bauen. Du musst dem Herrn sagen, Herr, wenn du nicht baust, dann baue ich ja umsonst. Sollen wir nochmal Psalm lesen? Lass uns die Versammlung hier beenden mit diesem Psalm. 127.
Oh, I'm sorry. Well, I'm in 27. Psalm 127.
Psalm 127, ein kurzer Psalm, 5 Verse. Vielleicht kann Charlie uns das mal vorlesen, hier von Quezon City. Das ist ja die Konferenz von Quezon City. Also alle Geschwister in Quezon City müssen hier wirklich aufmerksam sein.
Psalm 127. Unless the Lord builds the house,
wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten vergeblich die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter vergeblich. Vergeblich ist es, dass er früh aufsteht, spät aufbleibt und das Brot der Mühsal esst, doch seinem Geliebten gibt er Schlaf. Ich mag den letzten Satz hier. Seinem Geliebten gibt er Schlaf. Wir sind zu aktiv, wir tun so viel und denken, oh, ich muss das noch tun und das hier bewegen für den Herrn. Und dann schläfst du nicht in der Nacht. Und was immer du tust am Schluss, es ist umsonst. Wie wäre das? Ich meine nicht, ihr sollt nichts tun, ihr sollt faul sein, meine ich nicht. Aber ihr sollt mit ihm gemeinsam bauen. Wisst ihr, wenn nicht der Herr baut, dann ist es vergeblich. Also was heißt es? Nur der Herr baut? Alleine? Nein, es heißt, die daran bauen, arbeiten vergeblich. Wer sind die? Das seid ihr. Aber wenn nur ihr aktiv seid und nicht er, dann ist es vergeblich. Aber dann sag nicht, okay, dann mache ich nichts. Nein, der Herr wird nicht das alleine tun. Er baut und wir kooperieren mit ihm. Es ist aber eigentlich er, der baut. Er sagt auch, ich werde meine Gemeinde bauen. Es ist seine Gemeinde, nicht deine. Sei dir dessen bewusst.